Dem Auferstandenen begegnen habe ich als Überschrift gewählt und dann habe ich ein bisschen in meinen Unterlagen recherchiert und festgestellt, vor 9 Jahren habe ich eine Osterpredigt auch schon so genannt. Es war aber ein anderer Text, keine Sorge. Wer vor 9 Jahren sie gehört hat, heute ist eine andere Predigt. Wir lesen gemeinsam den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die ersten 18 Verse. Johannes 20, 1 bis 18. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zum Grab. Die beiden liefen aber miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen und ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, dem folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus draußen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, dass er dieses zu ihr gesprochen hatte. Die Geschichte, alle, die glauben, die haben die Geschichte bestimmt, alle von uns haben sie bestimmt schon mehrmals gelesen. Und wir schauen sie uns heute etwas genauer an. Die Frage, die man auch stellen darf, auch heute noch: War es für die Menschen damals in der Antike leichter zu glauben an die Auferstehung als heute? Viele sagen ja, ja gut, damals glaubten die Leute halt noch mehr an Wunder, und weil sie halt nicht so viel Wissen hatten wie wir, und deswegen glaubten sie auch eher an solche komischen Dinge wie Auferstehung. Aber wenn wir das genauer anschauen, auch historisch, dann stimmt das nur bedingt. Also die Menschen waren vielleicht tatsächlich eher bereit, an Wunder zu glauben, wie übrigens heute in vielen Teilen der Welt immer noch. Und die Menschen erleben das ja auch, also übernatürliche Dinge. In Afrika, aber nicht nur in Afrika, überall auf der Welt gibt es, ja, erleben Menschen übernatürliche Dinge, nicht nur von Gott, auch von der anderen Seite. Aber auch Verstehung eines toten Menschen, das war damals genauso, hielt es die Menschen genauso unmöglich wie heute, die aufgeklärten Europäer oder der Westen. Und das lesen wir hier auch ganz genau. Johannes beschreibt das hier ganz detailliert. Also in der griechischen Kultur zählte der Geist, nicht der Körper. Der Körper war schwach, und die Philosophen, wie die alle hießen, die beschäftigten sich mit geistigen Dingen. Und ja, der Geist, das war wichtig, die Seele, aber der Körper, das war nicht wichtig. Und auch bei den Römern galt der Leib, der Körper nicht viel. Deswegen weder die Griechen noch die Römer glaubten, dass tote Menschen auch verstehen könnten. Es war nicht Teil ihrer Kultur und auch nicht Teil ihrer Religion. Wir wissen, die gläubigen Juden, die glaubten zwar, weil sie die Propheten gelesen haben, auch Daniel und so weiter, sie glaubten, dass am Ende der Tage, am Ende der Zeit es eine Auferstehung der Gerechten geben wird, aber dass ein Mensch, der gestorben war, getötet wurde, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird, das hielten sie genauso für unmöglich. Deswegen haben die Jünger das auch nicht geglaubt. Sonst hätten sie ja 3 Tage vielleicht ausgehalten da beim Grab und hätten Wache geschoben, um zu schauen, was passiert. Aber wir lesen, sie haben sich eingeschlossen, haben sich weggesperrt selber aus Angst. Sie glaubten nicht daran, obwohl Jesus selber ja mehrmals das angekündigt hat. Zum Beispiel Markus 8, Markus 9 und Markus 10. Die Bibel überschreibt es auch mit die erste Leidensankündigung, die zweite Leidensankündigung und die dritte Leidensankündigung. Wir lesen uns die Verse mal, wir betrachten sie gemeinsam. Markus 8, 31, da sagt Jesus, spricht hier Jesus zu den Jüngern und er fing an, sie zu lehren, also seine Jünger. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das sagt Jesus, als er mit seinen Jüngern spricht. Andere hören zu, auch Pharisäer und Schriftgelehrte. In Markus 9, zweites Mal, denn er lehrte, Markus 9, 31, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Zweite und die dritte im nächsten Kapitel 33, 34. Siehe, wir ziehen ihn auf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Dreimal hintereinander spricht Jesus von seinem Leiden, Tod und Auferstehung. Und wir lesen ja auch, dass die Frauen mitzogen mit den Jüngern. Maria Magdalena war auch dabei wahrscheinlich und sie hat das auch gehört. Und trotzdem kommen die Frauen zum Grab, kommt Maria zum Grab und sieht das offene Grab. Und es kommt ihr aber nicht in den Sinn, Jesus könnte auferstanden sein, sondern der erste Gedanke ist, er wurde gestohlen, der Leichnam wurde gestohlen und sie rennt zurück und sagt den Jüngern, sie haben meinen Herrn gestohlen. Sie sucht einen toten Jesus. Das heißt, sie hörte, dass Jesus gesagt hat, ich werde auferstehen. Die anderen hörten es und keiner konnte das in seinem Herzen, in seinem Kopf zusammenbringen, dass es tatsächlich geschehen wird. Auch die Feinde von Jesus haben das gehört. Sie hat gesagt, sie haben es geglaubt, nachher haben sie es geglaubt, aber als sie das Grab versiegeln ließen, glaubten sie das genauso wenig. Aber sie wollten einem Betrug vorbeugen und deswegen haben sie das Grab versiegeln lassen. Also keiner glaubte damals, dass Jesus auferstehen wird, leiblich, obwohl er davon geredet hat. Und interessant ist, in allen 4 Evangelien sind es die Frauen, die den Auferstandenen Jesus als Erste sehen und ihn bezeugen als den Auferstandenen. Schauen wir uns mal an, was es damals mit den Frauen auf sich hatte. Damals, weder in der römischen noch in der jüdischen Kultur, waren Frauen vor Gericht als Zeugen zugelassen. Also wenn es ein Gerichtsverfahren gab, Frauen waren nicht als Zeugen zugelassen, weil ihr Wort nicht das gleiche Gewicht hatte wie das der Männer. Das war halt damals in der Kultur so. Und trotzdem berichten alle 4 Evangelisten, das waren übrigens Männer, die das geschrieben haben, dass es Frauen waren, die praktisch als Erste zum Grab kamen und praktisch den Auferstandenen gesehen haben und ihm begegnet sind und das bezeugt haben. Und ein Theologe hat geschrieben, es gibt also niemand, der eine neue Religion erfinden oder gründen würde, der würde diese Geschichte so schreiben, wenn sie nicht wahr gewesen wäre. Niemand würde Frauen als Zeugen der Auferstehung wählen, wenn das nicht einfach tatsächlich auch so passiert wäre. Und da die einzige Lösung ist, dass es tatsächlich auch so geschehen ist. Aber die Fakten lagen auf dem Tisch und trotzdem glaubten die Menschen nicht, auch Maria nicht. Was wir schon gehört haben, der Glaube ist nicht eine reine Kopfsache. Auch heute nicht, damals nicht und heute nicht. Und ein Prediger hat das so umschrieben, der christliche Glaube ist unmöglich und vernünftig zugleich. Er ist unmöglich, weil allein das Wissen um das leere Grab, um die ganzen Fakten, macht dich noch nicht zum Gläubigen. Auch wenn du sagst, okay, es ist tatsächlich, ja, das Grab war leer, das ist ein Fakt. Und es gibt kaum ein Ereignis in der Antike, das so gut bezeugt ist wie die Auferstehung von Jesus. Das leere Grab, die Zeugen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 6, danach ist er als mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. 500 Zeugen, das ist eine Menge. Damit würde man heute wahrscheinlich jeden Gerichtsprozess gewinnen. Also die Fakten liegen auf dem Tisch und trotzdem reicht es nicht. Es ist unmöglich zu glauben, wenn Jesus nicht selber das Herz berührt und zu dir spricht. Maria musste das so erfahren. Sie sieht das leere Grab und sie Engel sprechen sogar sie an. Frau, was machst du hier? Warum weinst du? Wen suchst du? Und sie ist trotzdem blind und sieht nicht, was offensichtlich ist. Es gibt, wer von Lee Strobel gehört oder gelesen hat, es ist ein amerikanischer Korrespondent, Journalist, der ist jetzt Pastor und Buchautor und wie gesagt immer noch als Journalist tätig. Und er hat seine Geschichte zum Glauben, hat in einem Buch beschrieben, Der Fall Jesus, wurde auch verfilmt. Ich habe den Film gesehen. Da beschreibt er einfach seinen Weg zum Glauben an Jesus. Er und seine Frau, beides Akademiker, glücklich verheiratet, glücklich und ungläubig und eigentlich das Leben genießend. Und dann passiert etwas, was Lee nicht erwartet hat. Seine Frau bekehrt sich in der Willow Church Community oder Willow Creek Community Church in Chicago und wird gläubig, wird Christin. Und obwohl nach außen hin eigentlich, sie ist genauso nett zu ihm wie vorher, plötzlich ist zwischen ihnen eine Wand. Er spürt, das kann so nicht weitergehen. Er ist überzeugt, nicht gläubig oder Atheist und sie ist jetzt, sie folgt Jesus nach. Und obwohl sie freundlich miteinander umgehen, da ist, wie gesagt, eine Wand dazwischen, zwischen ihnen und der sagt, nee, das kann so nicht weitergehen. Und er macht sich auf die Reise und will den christlichen Glauben widerlegen. Er will beweisen, dass das nicht stimmt und vor allem, dass Christus nicht auferstanden ist. Er reist durchs Land, spricht mit Experten und studiert die Geschichte. Und am Ende des Tages, es dauert Wochen, vielleicht auch Monate, weiß ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und am Ende sammelt er die Fakten und muss sich entscheiden. Die Fakten sind so, dass die Auferstehung tatsächlich so geschehen sein muss. Das sind die Fakten. Aber die Frage ist, wie geht er damit um? Nun, wir wissen jetzt, auch er bekehrt sich zu Jesus, wird gläubig und jetzt dient er den Menschen auch als Pastor und bezeugt in seinem Zeugnis, dass Christus auferstanden ist. Ist denn die Auferstehung wichtig? Paulus schreibt auch in 1. Korinther 15, 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Also unser Glaube steht und fällt mit der Auferstehung. Wenn Christus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist alles vergeblich. Dann ist alles, was wir hier tun, ist eigentlich, können wir auch lassen. Dann können wir auch nach Hause gehen und dann ist es wertlos. Aber wie wir gehört haben, die Fakten sind eine Sache, aber das Herz, die Entscheidung, ich will glauben, das ist eine andere Sache. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du, wen suchst du? Jesus begegnet auch Maria mit Fragen. Es ist schon interessant, es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Jesus oder Gott kommt zu den Menschen eigentlich als jemand, der den Menschen sucht. Von Anfang der Bibel. 1. Mose Kapitel 3. Der Mensch nach dem Sündenfall zwischen Gott und Mensch ist plötzlich eine Barriere, eine Mauer. Und Gott kommt in den Garten und fragt, Adam, Mensch, wo bist du? Jona flieht von Gott und Gott spricht zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Gott fragt den Menschen, Gott nähert sich den Menschen freundlich, weil er Gott den Menschen sucht. Auch so zu Maria. Jesus spricht zu ihr, wen suchst du? Warum weinst du? Und Maria ist immer noch blind, blind vor Trauer, blind vor Sorge, weil sie den falschen Jesus sucht. Und als Jesus zu ihr spricht, Maria, da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, da erkennt sie erst die Stimme des guten Hirten. Wenn Jesus zu dir und mir spricht, wenn er dich und mich beim Namen ruft, dann merken wir tatsächlich, es ist der Herr, er ist der Auferstandene. Die Frage ist, kann jeder glauben? Die Bibel spricht auch vom Geheimnis des Glaubens. Wenn ich jetzt frage, wer glaubt hier, werden mir bestimmt werden bestimmt alle die Hand strecken. Wenn ich frage, wer glaubt nicht, wird wahrscheinlich niemand strecken, weil in der Kirche würde man sich ja sowas nicht trauen. Aber wie real ist der Glaube in deinem und meinem Herzen? Maria wollte glauben, deswegen war das für sie einfach. Als Jesus sie beim Namen ruft, Maria, dann spricht sie, Meister, Rabuni, endlich bist du da, endlich erkenne ich dich. Und ja, die Bibel sagt, jeder der sucht, der findet. Und deswegen meine Ermutigung auch an uns, wenn du ehrlich Gott suchst, wenn du ehrlich glauben willst, wirst du ihn finden, weil er dich sucht, weil er nach dir ruft. Er ruft dir zu, wie Maria. Er ruft dich bei deinem Namen. Aber viele Menschen wollen gar nicht glauben. Vielleicht denken wir, jeder würde glauben, wenn jeder das erfahren würde, was Maria, was die Jünger erfahren haben, würde jeder glauben, oder? Die Bibel sagt aber was anderes und der Alltag sagt auch was anderes. Johannes 3,19, da sagt Jesus im Gespräch mit Nikodemus, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Nicht jeder will glauben, nicht jeder will, dass Jesus der Herr ist, dass Gott ihm sagt, wer zu leben hat. Nicht jeder, auch heute nicht und heute vielleicht noch weniger denn je. Ein atheistischer Philosoph, der, ich glaube, der lebt immer noch, ist durchaus populär. Er hat geschrieben zu diesem Thema, ich will, dass der Atheismus wahr ist und es bereitet mir Unbehagen, dass einige der intelligentesten und am besten unterrichteten Menschen, die ich kenne, im religiösen Sinn gläubig sind. Es ist nicht nur so, dass ich nicht nur an Gott glaube, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu haben, sondern eigentlich geht es um die Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Das sagt vielleicht nicht nur einer in dieser Welt, sondern vielleicht viele Menschen, die du und ich kennen. Und deswegen ist es, wie gesagt, spricht die Bibel vom Geheimnis des Glaubens. Glauben ist einerseits so einfach, dass jedes Kind es kann. Kindlicher Glaube, den lobt Jesus. Und wir sollen lernen, so zu glauben. Und ich wünsche mir immer wieder, dass ich immer wieder dahin zurückkomme, dass ich einfach Jesus beim Wort nehme und das glaube, was er sagt in seinem Wort. Dass ich nicht die Dinge nicht kompliziert mache, dass ich das, was wir in der Bibel lesen, dass ich so in mein Leben anwende und einfach ja, im Glauben fasse. Glauben ist einfach und doch unmöglich menschlich, wenn Gott nicht dein Herz berührt. Und wir lesen hier, dass Gott, gerade in der Auferstehungsgeschichte, lesen wir, dass Gott jedem Einzelnen unterschiedlich begegnet. Hier begegnet er Maria ganz persönlich. Er spricht sie an, Maria. Sie erkennt ihn an seiner Stimme. Wir lesen dann im Lukas-Evangelium von den Emmaus-Jüngern. Sie laufen ein Stück des Weges mit Jesus. Er spricht mit ihnen und sie erkennen ihn aber nicht. Sie erkennen ihn erst, als sie dann zusammen einkehren und Jesus das Brot bricht und segnet. Plötzlich fällt es ihnen die Schuppen von den Augen und sie erkennen Jesus als den Lebendigen. Und Petrus und die anderen Jünger, Jesus begegnet jedem Einzelnen ganz individuell. Und dem Thomas begegnet er auch ganz besonders. Thomas, den nennen wir gerne Thomas den Zweifler, weil noch als alle 11 Jünger und die Frauen, als sie bezeugen, wir haben den Herrn gesehen, Jesus war da, hat mit uns gesprochen, sagt Thomas, glaube ich nicht. Erst wenn ich meine Hände meine Finger in seine Wunden legen werde oder darf, kann, dann werde ich glauben. Und Jesus, das nächste Mal nach 8 Tagen, da ist auch Thomas dabei. Interessant ist, dass Jesus Thomas gar nicht tadelt. Er sagt nicht, Thomas, du Ungläubiger, wir, die Menschen, haben das erfunden und sagen, Thomas, der ungläubige Thomas. Nein, Jesus sagt, Thomas, komm her, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite, leg deine Finger. Und wenn du vielleicht zu den Leuten gehörst, die glauben wollen, aber irgendwo eine Blockade haben, dann darfst du Jesus bitten, dass er dir ganz persönlich begegnet. Wie gesagt, er ist jedem seiner Jünger auf eine ganz besondere Weise begegnet. Der Maria, indem er sie anspricht und sie seine Stimme hört, die Stimme des guten Hirten, die Emmaus-Jünger, in denen er die Schrift erklärt und nachher das Brot mit ihnen bricht, Gemeinschaft hat, dem Thomas, indem er ihn einlädt, wirklich, ja, seine Zweifel. Er tadelt ihn nicht für seine Zweifel, sondern sagt, komm, überzeug dich selbst. Und so möchte Jesus dir und mir heute begegnen. Da, wo du gerade in deiner Situation bist, nimmt er sie ernst und möchte, dass du Glauben lernst, Glauben fasst. Ich habe am Anfang gesagt, der christliche Glaube ist unmöglich und vernünftig zugleich. Warum auch vernünftig? Ja, weil es tatsächlich sehr viele gute Gründe gibt, zu glauben. Wir haben schon einige genannt und dann lesen wir zum Beispiel auch in den Versen 6 bis 8. Da heißt es, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, nämlich dem Johannes. Johannes war ein Sprinter, Petrus nicht so sehr, aber Petrus war der Mutige, der immer vorangeht und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war. Nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und der sah und glaubte. Dieses Wort, das hier für sehen benutzt wird, das griechische Wort blepo, das bedeutet nicht nur sehen, es bedeutet auch denken, nachdenken, erwägen, gedanklich verarbeiten. Also Petrus kommt, geht, wie so mutig wie er ist, ins Grab hinein und sieht, dass da irgendwas nicht stimmt. Also wenn Räuber gekommen wären und Jesus gestohlen hätten oder den Leichnam oder wer auch immer, wieso sollen dann diese Grabtücher da rumliegen und das Schweißtuch vom Kopf sorgsam zusammengefaltet oder zusammengerollt an einem besonderen Ort? Und dann kommt Johannes und der sieht das und erwägt das und es heißt hier, und er sah und glaubte. So, das heißt, Johannes zählt oder überlegt, was geschehen sein könnte, und er kommt tatsächlich zu der Entscheidung, zum Glauben. Tatsächlich, Christus muss auferstanden sein. Alles andere macht keinen Sinn. Also unser Glaube ist ein Geschenk Gottes und doch sind so viele Fakten, die dafür sprechen, die vernünftig sind. Deswegen brauchen wir uns nicht schämen, wenn wir auch Jesus Christus bezeugen. Ich weiß, in der Schule hatte ich Situationen, da diskutierte ich mit meinen Mitschülern und dann gab es dann ja Fragen, auf die ich dann keine Antwort hatte, Schöpfungsgeschichte und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich auch gesagt, ja, ich habe da keine Antwort und ich glaube das einfach, weil es in der Bibel steht. Was würde ich heute genauso noch sagen? Gut, bis heute habe ich ein bisschen mehr Bücher gelesen. Ich hätte dann einiges mehr anzubieten, als nur zu sagen, ja, ich glaube es, weil es in der Bibel ist. Das ist gut, wenn wir so glauben. Aber wie gesagt, der Glaube an der Verstehung, der ist so gut bezeugt. Es gibt so viele auch gute Gründe, daran zu glauben. Das heißt, wenn Menschen Fragen zu uns kommen, dann können wir Gott bitten um Weisheit und ihnen erklären das Evangelium und auch deren Zweifel ernst nehmen. Maria war der erste Mensch, die erste Missionarin, der den anderen davor erzählt hat, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und warum ist das so besonders? Wir haben schon am Anfang gesagt, dass es waren Frauen, die Jesus zuerst gesehen haben. Und Frauen waren in der damaligen Kultur, so schlimm es auch ist, waren sie nicht auf einer Stufe mit den Männern gestellt, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Und Gott in seiner Weisheit erwählte damals schon die Frauen, die Schwachen nach außen hin, Schwächeren, dass sie zuerst da waren am Grab. Und Maria, nochmal eine besondere Frau, die als erste zu einer Verkündigerin wird, zu einer Missionarin. Ja, wie gesagt, Maria war eine Frau, aber nicht nur eine Frau mit einer besonderen Vergangenheit. Wir lesen, Jesus hat 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben. Sie war besessen, sie war belastet. Jesus hat sie frei gemacht. In den Augen der damaligen religiösen Führer waren solche Menschen eigentlich, wertlos, nicht ernst zu nehmen. Und so einen Mensch, so eine Frau wählt Jesus aus, damit sie die Botschaft, dass sie auferstanden ist, den Jüngern verkündet. Und noch etwas anderes. Sie gehörte nicht zum Leitungsteam. Heute würden wir sagen, okay, wenn das Leid von jemand aus dem Leitungsteam das macht, ja, das hat ein bisschen mehr Gewicht. Maria gehörte nicht zum Leitungsteam. Sie war eine einfache Frau, die Jesus freigemacht hat, die Jesus nachgefolgt ist, die Jesus geliebt hat von ganzem Herzen. Und sie hat Gott erwählt, dass sie der erste Mensch war, die den anderen erzählt hat, dass Jesus lebt. Was bedeutet das für dich und mich heute? Wenn Jesus Maria gebrauchen konnte, seine Botschaft weiterzugeben, dann kann er auch dich und mich gebrauchen. Dann kann er jeden gebrauchen. Das ist das Besondere an dieser Geschichte, an diesem auch Bericht des Johannes, im Johannesevangelium. Ja, und was verändert die Auferstehung von Jesus? Was hat sie bei dir und mir verändert? Eigentlich verändert die Auferstehung von Jesus alles. Alles, absolut alles. Vers 17 und 18, nein, Vers 17, da spricht Jesus zu Maria. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, Schlachterübersetzung, andere Übersetzung, oder halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Halte mich nicht fest. Die Ausleger sagen, Maria, also Jesus, an einer anderen Stelle heißt es, die Frauen umfassten seine Füße, und dann, als Jesus seinen Jüngern begegnet, sagt er, lädt er sie ein, berührt mich, fasst mich an, überzeugt euch, ich bin wirklich der ich bin. Aber hier sagt er, halte mich nicht fest, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Maria dachte, ich habe Jesus schon einmal verloren, ich will ihn nicht noch einmal verlieren, ich will ihn jetzt festhalten. Aber Jesus sagt, wenn ich auffahre dahin, wo ich hergekommen bin, dann hast du mich immer bei dir. Und Samuel hat gesungen, Jesus ist auferstanden und das größte Geschenk, das er uns geschenkt hat, nämlich noch mehr, seinen Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn ich aufgefahren bin, dann sende ich euch den Tröster, die dritte Person der Dreieinigkeit, den Heiligen Geist, der bei euch sein wird, der euch leiten wird, der euch erinnern wird. Ich bin immer bei euch, wenn ich dahin zurückkehre, wo ich hergekommen bin. Und ja, bei den Jüngern hat das alles verändert. Die Auferstehung nimmt uns die Angst vor dem Tod, dem letzten Feind, und gibt uns die Kraft, das Leben und diese Welt zu gestalten. Das war sozusagen der Startschuss für die Jünger. Die dachten, sie haben sich eingesperrt aus Angst, und als Jesus auferstanden ist, als sie es endlich begriffen haben, da war die Angst weg. Was sollte ihnen geschehen, wenn ihr Meister und Herr auferstanden ist und ihnen gesagt hat, wer an mich glaubt, der wird auch leben, wird, auch wenn er stirbt, wieder auferstehen. Ich habe vorgestern zufällig ein kurzes Interview angefangen zu hören von einem deutschen Ökonomen, den ich eigentlich sehr schätze, der auch auf seine Weise christlich unterwegs ist, gläubig ist. Er hat jetzt wieder ein neues Buch geschrieben, Stunde Null für Deutschland, wie es mit Deutschland weitergehen kann. Und da sagt er im Interview als ersten Punkt hat er genannt die Familie. Die Familie muss wieder den Stellenwert bekommen, den sie laut Grundgesetz hat oder haben sollte, laut Politik nicht, aber laut Grundgesetz, und eigentlich überall auf der Welt auch immer hatte und hat. Nämlich, ja, als eigentlich das Wichtigste, ja, die Kernzelle der Gesellschaft. Er sagt nämlich, nichts motiviert Menschen so sehr, etwas aufzubauen für die Zukunft wie seine Familie. Also es gibt natürlich solche Ausnahmegestalten wie Elon Musk und andere, aber so das Grundsätzliche. Nichts motiviert Menschen so sehr, etwas aufzubauen in der Gesellschaft und in der Zukunft auf dieser Welt wie seine Familie, etwas zu hinterlassen für seine Kinder, Enkel und so weiter. Das ist jetzt das Irdische. Und im Geistlichen, nichts motiviert die Menschen so sehr, weiterzugehen, oder die Jünger motivierte das so sehr wie die Erfahrung, dass Christus wirklich auferstanden ist, dass er lebt, dass er real ist. Und als erst recht, dass sein Heiliger Geist auf sie niederkam, dann waren sie nicht mehr zu bremsen, nicht mehr zu stoppen. Unstoppable. Und das kann sein, dass ich schon mal darüber erzählt habe, wir waren vor Jahren mal als Familie in Rom, haben uns da alles Mögliche angeschaut. Rom ist ja sehr sehenswert. Und uns hat auch sehr stark beeindruckt, als wir die Katakomben angeschaut haben. Ich lese mal die paar Zeilen vor, die ich damals geschrieben habe. Tief berührt hat mich persönlich der Besuch der schlichten Katakomben, die San Callisto, in denen die Christen der ersten drei Jahrhunderte ihre Toten bestatteten. Die Friedhöfe der Römer wurden Todesstätten genannt. Christen nannten ihre Begräbnisstätten Schlaf- und Ruhestätten. Sie glaubten fest daran, dass sie leiblich auferstehen werden am jüngsten Tag. Deshalb ließen sie sich nicht verbrennen, wie es im antiken Rom üblich war, sondern in aller Schlichtheit, eingehüllt in ein Leinentuch, in den Katakomben beisetzen. Sicherlich ranken sich um die damals als Märtyrer umgekommenen viele Legenden. Doch die Tatsache, dass zum Beispiel eine junge Frau, Tochter eines römischen Senators, bekannt als die heilige Cecilia, sich lieber hinrichten ließ, als ihren Glauben an Jesus Christus abzusagen, spricht für sich und zieht immer noch viele Pilger und Touristen an. Sie glaubte, dass der Tod nicht das Ende und dass Jesus in Wahrheit die Auferstehung und das Leben ist. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Die römische Kultur war damals im Niedergang begriffen. Rom hat die damalige Welt erobert. Die römischen Kriegsgötter Mars und so weiter und wie sie hießen, die hatten den Menschen nichts mehr zu geben. zu Hause in Rom herrschte Dekadenz und Korruption und die Menschen wussten das. Und in diese Situation kam das Evangelium nach Rom. Und auch wenn es ja viel Widerstand gab, der Kaiser, der hatte natürlich nicht dulden wollen, dass jemand anders als Gott angebetet wird. Er galt als göttlich und deswegen wurden die Christen den Tieren zum Fraß vorgeworfen und wurden gekreuzigt und verbrannt und trotzdem waren sie nicht zu stoppen, weil da etwas Neues entstanden ist. Eine Zukunfts-, ja, ich will nicht sagen Vision, sondern einfach ja, eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft und die ist heute noch genauso real. Vielleicht ist unsere Zeit nicht wesentlich anders als die damals in der alten römischen Kultur, die praktisch dann irgendwann mal auch niederging und das Christentum seine Blüte dann bei uns in Europa erlebte. Heute lehnt der Westen das Christentum im Wesentlichen ab, weil es sagt, es hat nicht die Antworten auf die heutige Zeit. Und doch wissen wir, es hat, Jesus ist die Antwort. Und alle, die es erfahren haben, die erfahren das doch genauso heute wie damals. Die Tatsache, dass Christus auferstanden ist, das ist nicht nur eine Motivation, das ist echt ein Motor in uns. Das soll unser Leben wirklich umkrempeln. Auch das Ganze, das kann auch die Gesellschaft umkrempeln. Dazu lade ich uns ein, wirklich heute das neu festzumachen. Vor einem Sonntag haben wir die Frage oder die Aufforderung gehört von Oliver, wir sollen neu Jesus versprechen, dass wir durch dick und dünn mit ihm gehen wollen, dass wir ja in guten und in schlechten Tagen ihm treu bleiben wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich kann jetzt nicht mit Petrus, so vorlaut wie er war, sagen, Herr, egal, ich werde dich niemals verraten, egal was die anderen tun. Aber ich kann tatsächlich mit Petrus sagen, zu wem sollten wir gehen? Ich habe geglaubt, wir haben geglaubt und erfahren, du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist Christus, der Herr. Und dazu lade ich ein, lass uns aufstehen und das, was wir letzten Sonntag gehört haben und was wir jetzt gehört haben, in der Karwoche, sie Jesus wieder neu eine Antwort geben. Ich will glauben, ich will, dass deine Auferstehungskraft in mir real wird, dass sie mein Leben wirklich, ja, dass sie in mir einfach wirksam wird. In meiner Familie, dort, wo ich arbeite, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Dass das damals, was damals geschehen ist, im ersten Jahrhundert, in den ersten Jahrhunderten, dass es heute geschehen kann und geschehen darf. Auch bei uns in diesem Westen, der vielleicht so ähnlich ist wie damals die römische Kultur. Jesus, danke dir von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist und dass wir das feiern dürfen heute. Du bist der Auferstandene, Jesus. Und dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und du wirst wiederkommen, Jesus. Und du wirkst im Herzen der Gläubigen und überall da, wo man dir Raum gibt, Jesus, Herr. Du veränderst Leben, du veränderst Situationen, du veränderst Gesellschaften, Jesus, Herr. Du machst alles neu und wir preisen dich von ganzem Herzen dafür, Jesus. Lass uns das heute ganz neu begreifen, Herr, und ganz neu erfahren, Herr, dass du der Lebendige bist, der Auferstandene, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus.